Wir sind in der Apostelgeschichte und wir arbeiten uns so durch, wie es bei uns üblich ist. Im Prinzip, ich weiß nicht, ob wir einmal ein Buch an nur einem Sonntag gepredigt haben, wahrscheinlich nicht. Und die Apostelgeschichte, das, was letztes Mal passiert ist, ist ein sehr einschneidendes Erlebnis. Das ist da, wo der Heilige Geist gekommen ist. Der Mauritz hat uns davon berichtet. Und wir sehen jetzt im Prinzip, wie so die ersten Begebenheiten in der Gemeinde waren und auch der einzelnen Apostel, als sie jetzt den Heiligen Geist hatten. Ein Teil davon, das war letzten Sonntag die Pfingstpredigt, wo es darum gegangen ist, den Menschen zu erklären, was passiert da eigentlich, was ist dieses Brausen, was ist dieser Heilige Geist, wieso reden alle in einer Art und Weise, dass es für alle verständlich ist. Und heute sehen wir, wie sich das Handeln Gottes in der ersten Gemeinde, wie sich das weiterentwickelt. Eines der letzten Themen, die Jesus mit seinen Jüngern besprochen hat, bevor er in den Himmel gefahren ist, das war, dass er ihnen, noch einmal bitte, wenn der Klicker nicht funktioniert, genau, danke. Er hat ihnen gesagt, ihr werdet die Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria bis hin ans Ende der Erde. Das war im Prinzip eines der letzten wichtigen Botschaften für die Gemeinde. Und das ist auch das Schema, das uns irgendwie hilft, die Apostelgeschichte einzuteilen. Und zwar, es spielt sich zuerst in Jerusalem ab, dann weitet sich der Kreis aus Richtung Judäa und Samaria und dann schlussendlich bis ans Ende der damals bekannten Erde. Und so ein Blick, wo wir ungefähr geografisch sind, ganz unten reingezoomt, sieht man im rechten oberen Eck Jerusalem, dann die Gegenden Judäa, Samaria und auf dem großen Bild die ganze damalige Welt. Und wie wir wissen, Österreich ist ein bisschen weiter nördlich, auch bis zu uns ist es gekommen. Dieser Einleitung entsprechend, wie ich schon gesagt habe, hat der Lukas die Apostelgeschichte eingegliedert. Und durch die Predigt, die der Petrus vor der Gemeinde, vor der versammelten Gemeinde gehalten hat, damals zu Pfingsten, hat er Jesus in den Mittelpunkt gestellt. Jesus ist verherrlicht worden. Und genau das gleiche Thema, das werden wir auch heute haben. Und mit diesem Blick würde ich euch bitten, dass ihr zuhört, dass ihr darauf achtet, was für ermutigende und großartige Dinge Petrus in seiner Predigt, die er halten wird, über Jesus sagt, mit dem Ziel, dass ihm die Ehre gebührt. Ich kämpfe ein bisschen mit dem Ding. Im Moment gewinnt es scheinbar. Aber, also, genau. Vielleicht gleich dann zur nächsten Folie noch. Also das ist nochmal diese Einteilung. Ja, das ist ein Schalterweil aus, bitte Simon. Danke. Okay. Also die erste Gemeinde hat sich gegründet, das Wirken des Heiligen Geistes, das ist beobachtbar. Es waren mindestens 3000 Menschen, die damals zum Glauben gekommen sind. Und man sieht, wie der Heilige Geist Einheit ihnen geschenkt hat. Sie haben ihr Leben miteinander geteilt. Sie haben ihre Zeit gemeinsam im Tempel verbracht. Sie haben miteinander das Brot gebrochen, so wie wir das auch heute machen werden. Sie haben ihren gesamten Besitz untereinander geteilt und sie haben Gott gelobt. Ich würde mal sagen, eine Beschreibung, die nicht typisch auf einen Haufen von 3000 Menschen zutrifft, sondern da merkt man, dass Gott durch den Heiligen Geist an dieser Gemeinde gewirkt hat. Und darüber hinaus war die Gemeinde beim ganzen Volk angesehen und täglich sind neue Menschen errettet worden. Also irgendwie so, wie man sich wünschen würde, wie wir es heute auch noch erleben, dass täglich neue Menschen gerettet werden. Und John Stott in seiner Auslegung von der Apostelgeschichte sagt, man sieht so deutlich, wie in diesen ersten drei Kapiteln ganz stark der Heilige Geist am Wirken ist. Und aber danach hätte man fast den Eindruck, als hätte der Feind jetzt das Ruder in die Hand genommen. Warum ist das so? Es beginnt sich der Widerstand gegen die Christen zu bilden. Ab Kapitel 4 ist das der Fall. Der Feind, also der Satan, möchte den Plan Gottes zunichte machen. Er will diese junge Gemeinde zerstören. Und das beginnt damit, Kapitel 4, dass die ersten Apostel gefangen genommen werden. In Kapitel 5 kommt zu dieser tödlichen Lüge von Ananias und Sapphira. Es werden wieder Apostel gefangen genommen. In Kapitel 6 kommt es zu dieser falschen Anklage von Stephanus, einem der ersten Diakone. Er wird dann gesteinigt. Die Gemeinde wird verfolgt. Und das führt dazu, dass die Menschen in die umliegenden Gegenden fliehen. Und ich weiß nicht, ob es euch erstaunt, welches diese umliegenden Gebiete sind. Das sind Judäa und Samaria. In Apostelgeschichte 8 ist davon die Rede. Und jetzt ist die Frage, dieser Angriff auf diese Gemeinde in Jerusalem, ist das ein Sieg vom Feind? Vielleicht auf den ersten Blick. Aber was wir sehen, ist, dass das genau mit diesem Plan, den Jesus seinen Jüngern, bevor er auferstanden ist, mitgeteilt hat, wie sich das Evangelium ausbreiten wird, dass er genau nach diesem Plan vorgeht. Zuerst in Jerusalem, da wo wir heute noch sind, dann durch diese Verfolgung, durch diese Not, die diese Christen erlebt haben, hat sich das Evangelium weiter ausgebreitet. Dorthin, wo sie hinfliehen haben müssen, nach Judäa und Samaria. Und wie wir dann im Laufe der restlichen Apostelgeschichte sehen, breitet sich so dann das Evangelium in die ganze damalige Welt aus. Das, was zuerst wie ein Sieg vom Feind ausschaut, ist Gottes souveränes Handeln, wie er seinen Plan umsetzen will. Und eben, wenn wir uns zurückerinnern, Kapitel 1, ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in Judäa und Samaria bis hin ans Ende der Erde. Das Handeln vom Feind, vom Satan, kann Gottes Plan nicht durchkreuzen. Auch wenn es vielleicht so ausschaut, als hätte er die Fäden in der Hand, Gott ist souverän, Gott führt seinen Plan zu dem Ziel, das er sich vorgenommen hat. Und wenn wir ein bisschen so Helikopterperspektive auf die Apostelgeschichte haben, dann sehen wir, wie Gott die Geschichte lenkt. Gott geht mit der Menschheit seinem Ziel entgegen und überall, wo der Feind denkt, er hat einen Sieg errungen, ist trotzdem Gott der souverän die Fäden in der Hand hält. Und ganz deutlich haben wir das gesehen, als Jesus selber am Kreuz gestorben ist. Das wie ein Sieg von der Finsternis ausgeschaut hat, war Gottes Triumph über die Sünde. Und auch das bitte behaltet im Hinterkopf, wenn wir jetzt uns den Text weiter anschauen oder beginnen anzuschauen, dass Gott der ist, der sein Ziel erreicht, auch wenn es vielleicht im ersten Moment für uns gar nicht so ausschaut. Okay. Der heutige Text umspannt mehr oder weniger 1,5 Kapitel. Und wir werden aber von dem Ganzen nur einen Abschnitt lesen und den Rest versuche ich euch zu erzählen. Und die Geschichte, die denke ich, die ist sehr bekannt. Es geht darum, ich fange einfach mit der Erzählung mal an. Zur neunten Stunde war das damals, circa 15 Uhr am Nachmittag. Das war die Zeit, wo für die frommen Juden die Zeit zum Gebet und zum Abendopfer im Tempel gekommen war. Das heißt, die ganzen frommen Juden pilgern rauf zum Tempel. Und das war auch die Zeit, wo die ganzen Bettler auch in diese Richtung gegangen sind, weil sie sich erhofft haben, dass die frommen Juden, die da sich gerade bewusst machen, dass sie ihrem Herrn begegnen, dass sie dann ein bisschen mehr Mitleid haben und ihnen vielleicht mehr Almosen zukommen lassen. Und einer dieser Bettler, der hatte gar nicht die Möglichkeit, selber zum Tempel raufzugehen, weil er war seit Geburt gelähmt. Er hatte noch nie seine Beine bewegen können und er war darauf angewiesen, dass ihn jemand zum Tempel hinbringt. Und seine Begleiter bringen ihn rauf, vermutlich immer an dieselbe Stelle, immer um dieselbe Uhrzeit, zu einer Pforte, also zu einem Tor, das in dem Text als das schöne Tor bezeichnet wird. Man vermutet, dass das die östlichste Pforte war und die sich aufgrund des Namens in ihrer Schönheit von den anderen Toren abhob. Sie war vermutlich circa 20, 22 Meter hoch und mit Silber und Gold überzogen. Und wenn jetzt man sich dieses hohe Tor vorstellt, vor dem der Bettler im Staub hingelegt wird, der sich wünscht, ein paar Almosen zu bekommen und auch von dieser goldüberzogenen Pforte liegt, dann kann man sich vielleicht ein bisschen die Not vorstellen von dem Mann, der da hofft, irgendwie wieder ein Stückchen mehr durchgetragen zu werden und vielleicht Erbarmen in den Augen der frommen Juden zu finden. Er war vielleicht erniedrigt, er war vielleicht hoffnungslos. Ich habe mir überlegt, vielleicht ist sogar Jesus einmal an ihm vorbeigegangen und hat ihn damals nicht geheilt. Davon steht nichts in der Bibel. Und wir wissen aus dem Bibeltext, dass der Bettler schon 40 Jahre alt war. Das heißt, er sitzt an dieser Stelle wahrscheinlich schon seit vielen Jahrzehnten. An dieser Stelle vorm Tempel, außerhalb, wo der Tempel da in greifbarer Nähe vielleicht ist, der Tempel, der die Herrlichkeit Gottes widerspiegelt, und da sitzt im Staub der gelähmte Bettler. Wahrscheinlich aus Scham oder vielleicht aufgrund der Monotonie seines Lebens bettelt er vor sich hin und schaut die Leute meistens gar nicht mehr wirklich an, bis auf eines Tages diese Routine von ihm unterbrochen wird. Und zwar, er hört die Stimme, sieh uns an. Das war irgendwie neu. Normalerweise hat er wahrscheinlich immer das Klimpern von diesem Geld gehört, wenn es in sein Täschchen gefallen ist oder was er mitgehabt hat. Und jetzt stehen da zwei Männer vor ihm, die ihn auffordern, ihn anzuschauen. Die nehmen ihn offensichtlich wahr. Wahrscheinlich war dann im nächsten Moment aber seine Enttäuschung umso größer, als sie sagen, Silber und Gold haben wir nicht. Warum dann diese ganze Aufforderung, sie anzuschauen? Sie können ihm kein Geld geben, aber sie sagen, was wir haben, das geben wir dir. Und dann fordert Petrus ihn auf, im Namen Jesu Christi, des Nazareners, aufzustehen und umherzugehen. Und in dem Moment, wo er es sagt, streckt Petrus ihm die Hand entgegen, vielleicht auf eine ähnliche Art, wie Jesus ihm damals die Hand hingestreckt hat, als er gerade am Untergehen war, als er auf den Wellen spazieren war. Und er richtet den Mann auf und dieser Mann merkt, wie das erste Mal in seinem Leben mit 40 Jahren seine Knöchel fest werden, seine Muskeln er zu spüren beginnt und wie seine Füße ihn tragen können. Das ist jetzt der Vers, auf den er schon die ganze Zeit wartet. Und er sprang auf und konnte stehen, lief umher und trat mit ihnen in den Tempel, ging umher und sprang und lobte Gott. Und damit erfüllte sich an dem Bettler etwas, was vor Hunderten von Jahren in Jesaja auf Jesus hin vorausgesagt worden ist. Ich drück. Okay. Genau, danke. Und zwar, dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet werden. Dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch und die Zunge des Stummen Lob singen. Also wir wissen, dass er herumgehupft ist, aufgrund der Prophezeiung. Vielleicht hat er sehr tierische Bewegungen gemacht, das waren auch seine ersten. Also er hat vielleicht im Elegant-Hüpfen noch nicht so viel Erfahrung. Aber was man merkt, ist diese unendliche Begeisterung, mit der er sich auf einmal bewegen kann. Als er heute dorthin getragen worden ist, um 15 Uhr, hat er erhofft, dass er vielleicht ein paar Schäkel bekommt. Und was er bekommen hat, ist diese Heilung von seiner Krankheit, mit der er wahrscheinlich gerechnet hat, dass er eines Tages sterben wird. Und dieses Ereignis, das zieht die Aufmerksamkeit der ganzen Menschen auf sich. Und sie wollen natürlich wissen, was ist da passiert. Sie kennen ihn, es war der, der eigentlich da immer vor dem Tempel liegt. Was ist da passiert? Sie versammeln sich und Petrus, der auch schon in der Pfingstpredigt das Wort ergriffen hat, der nützt jetzt wieder die Gelegenheit, um zu den Menschen zu predigen. Und diese Predigt, die möchte ich euch vorlesen, steht in Apostelgeschichte 3, die Verse 12 bis 22. Und ich werde viel erzählen mit meinen eigenen Worten, aber jetzt, wenn wir auf Gottes direktes Wort hören, würde ich euch bitten, dass wir aufstehen und uns bewusst machen, dass der Herr redet, was er hoffentlich aber auch macht, wenn ich einfach nacherzähle. Als Petrus das sah, wandte er sich an das Volk: Ihr Männer von Israel, weshalb wundert ihr euch darüber? Oder weshalb blickt ihr auf uns, als hätten wir durch eigene Kraft oder Frömmigkeit bewirkt, dass dieser umhergeht? Der Gott Abrahams und Isaaks und Jakobs, der Gott unserer Väter, hat seinen Knecht Jesus verherrlicht. Ihn habt ihr ausgeliefert und habt ihn verleugnet vor Pilatus, als dieser ihn freisprechen wollte. Vielleicht den nächsten. Ihr habt den Heiligen und Gerechten verleugnet und verlangt, dass euch ein Mörder geschenkt werde. Den Fürst des Lebens aber habt ihr getötet. Ihn hat Gott aus den Toten auferweckt. Dafür sind wir Zeugen. Und auf den Glauben an seinen Namen hin hat sein Name diesen hier stark gemacht, den ihr seht und kennt. Ja, der durch ihn gewirkte Glaube hat ihm diese volle Gesundheit gegeben vor euch allen. Und nun, ihr Brüder, ich weiß, dass ihr in Unwissenheit gehandelt habt, wie auch eure Obersten. Gott aber hat das, was er durch den Mund aller seiner Propheten zuvor verkündete, dass nämlich der Christus leiden müsse, auf diese Weise erfüllt. So tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden, damit Zeiten der Erquickung vom Angesicht des Herrn kommen und er den sende, der euch zuvor verkündet wurde, Jesus Christus. Denn den der Himmel aufnehmen muss, bis zu den Zeiten der Wiederherstellung, alles dessen, wovon Gott durch den Mund aller seiner heiligen Propheten von alters her geredet hat. Denn Mose hat zu den Vätern gesagt: Einen Propheten wie mich wird euch der Herr, euer Gott, erwecken aus euren Brüdern. Auf ihn sollt ihr hören in allem, was er zu euch reden wird. Und es wird geschehen, jede Seele, die nicht Auf diesen Propheten hören wird, soll vertilgt werden aus dem Volk. Und alle Propheten von Samuel an und den folgenden, so viele geredet haben, sie haben auch diese Tage im Voraus angekündigt. Ihr seid Söhne der Propheten und des Bundes, den Gott mit unseren Vätern schloss, als er zu Abraham sprach, und in deinem Samen sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Euch zuerst hat Gott, als er seinen Knecht Jesus erweckte, ihn gesandt, um euch zu segnen, indem ein jeder von euch sich von seiner Bosheit bekehrt. Das ist das Wort, das der Herr uns aufschreiben hat lassen. Danke. Gleich Probe drücken. Schauen wir mal. Okay. Die Frage, die der Petrus jetzt aufgreift, ist dieser Gelähmte durch die Apostel geheilt worden? Und wie wir merken, dass das die Frage ist, weil er in seiner Predigt sagt, warum wundert ihr euch und warum schaut ihr uns an? Also er sagt, es geht jetzt da gar nicht um uns. Was Petrus stattdessen macht, ist, er lenkt den Blick des Volkes weg von ihnen selber und er erklärt ihnen das Wunder. Und zwar, was macht er? Er erklärt ihnen das Wunder, indem er ihnen erklärt, was Gott getan hat. Er erklärt ihnen das Wunder, indem er ihnen erklärt, was mit Jesus geschehen ist. Und er erklärt ihnen das Wunder, indem er ihnen aufzeigt, dass das Königreich kommen wird. Das sind die drei Bestandpunkte dieser Predigt. Und was wir sehen, ist, dass Gottes Handeln so wunderbar ist, im Gegensatz zu dem sündigen Handeln der Menschen. Das, was die Menschen bewirkt haben, dass Jesus am Kreuz hat sterben müssen, das ist das, was Gott bewirkt hat, um Jesus zu verherrlichen. Und die Art und Weise, wie sich die Menschen an Jesus vergangen haben, wird durch vier Punkte in dieser Predigt aufgelistet. Und zwar, im Gegensatz zu Gottes gutem Handeln, haben die Menschen Jesus ausgeliefert. Sie haben ihn vor Pilatus verleugnet. Dann steht da, sie haben den Heiligen und Gerechten verleugnet und sein Leben gegen das Leben eines Mörders eingetauscht. Und sie haben den Fürst, viertens, sie haben den Fürst des Lebens getötet. Die Menschen haben den Fürst des Lebens getötet, aber Gott hat ihn verherrlicht und von den Toten auferweckt, Vers 13 und Vers 15. Wenn wir jetzt da das Kreuz sehen, da wird uns bewusst, dass es nicht nur die Menschen damals waren, die Jesus ans Kreuz gebracht haben, sondern uns wird auch bewusst, dass Jesus auch für unsere Schuld dort am Kreuz hängen hat müssen. Und Petrus selber ist einer, der sich in diese Liste selber auch mit aufnimmt, wenn er den Menschen vorwirft, ihr habt Jesus verleugnet, dann ist ihm sicher nur in Erinnerung, dass er selber Jesus dreimal aus Angst verleugnet hat. Und wenn er jetzt die Menschen mit ihrer Schuld konfrontiert, ist es nicht aus einer Überheblichkeit oder wir als Christen sind besser, sondern es ist aus einem Bewusstsein, dass er genau zum selben fähig war. Und dass er jetzt vor ihnen stehen kann, nicht weil er gut ist, sondern weil er selber diese Vergebung erlebt hat. Er hat erlebt, was es bedeutet, Vergebung geschenkt zu bekommen. Er hat es erlebt, was es bedeutet, den Schöpfer des Lebens zu verleugnen, aber wieder angenommen zu werden und sogar zum Dienst beauftragt zu werden. Und und als einer, der sich selber in diese Liste aufnehmen muss, spricht er ihnen zu, dass Vergebung möglich ist. Aber warum ist diese Vergebung möglich? Weil Gottes guter Plan genauso war, dass durch diesen Tod Jesus für die Schuld der Menschen bezahlt hat. Er selber, Jesus, das Lamm Gottes, ist der einzige Weg, um Frieden mit Gott zu bekommen. Dass er hat sterben müssen, ist gleichzeitig die Grundlage für die Vergebung, die er den Menschen geben kann. Wie ihr merkt, geht gar nicht mehr so ganz genau um diese Heilung und was jetzt die Apostel getan haben in erster Linie, sondern Petrus ist es wichtig, dass er den Zuhörern hilft, auf das zu schauen oder auf den zu schauen, wer Jesus ist. Jesus ist der, der von den Menschen verraten und ans Kreuz geschlagen worden ist, der aber von Gott dadurch verherrlicht worden ist, als er ihn von den Toten auferweckt hat. Könnt ihr euch erinnern, mit welcher Motivationsfloskel, sage ich mal, obwohl es kein Floskel war, Petrus dem Gelähmten gesagt hat, dass er aufstehen soll? Er hat gesagt, im Namen Jesu Christi von Nazareth, steh auf und geh. Und genau um diese Bedeutung von dem Namen, auf die geht er in dieser Predigt auch ein. Kannst du nochmal klicken, bitte, Simon? Genau. Und das macht er dadurch, indem er eine ganze Reihe an Titeln, die für Jesus gelten, in dieser Predigt erwähnt. Und zwar, er spricht in Vers 13 von dem Knecht Gottes. Das Bild bezogen auf Jesaja 53, wo es um den Gottesknecht geht, der geschlagen werden muss. Jesus selber ist der Knecht Gottes, der leiden musste, der im Alten Testament angekündigt wurde und der unsere Strafe getragen hat. Das ist ein Teil dieser Titel, dieses Namens von Jesus. Vers 14 wird er als der Heilige und Gerechte genannt, in Vers 15 der Fürst des Lebens. Vers 22 spricht von ihm als ein Prophet, wie Mose es war. Und wenn wir uns überlegen, was Mose gemacht hat, Mose hat dieses riesige Volk, das mittlerweile in Ägypten herangewachsen ist. Sie sind als, ich glaube, 70 Menschen nach Ägypten gekommen und die paar hundert Jahre später war es ein riesiges Volk. Und dieses riesige Volk hat Mose aus der Sklaverei in die Freiheit geführt. Und in diesem Sinne ist Jesus ein Prophet wie Mose, indem er sein Volk aus der Sklaverei der Sünde hinausführt und ihm die Freiheit schenkt. Und er ist ein König wie David. Vers 24, da wird von Samuel geredet, der erste der Propheten ist, die Jesus angekündigt haben. Und eine Stelle, die im 2. Samuel steht, die prophezeit, dass Jesus ein König in Ewigkeit ist auf dem Königsthron Davids. Und der sechste Punkt, der Same Abrahams. Und der Same Abrahams, Abraham ist Gott verheißen worden, dass sein Same ein Segen für alle Geschlechter der Erde sein wird. Und all diese Punkte, ihr habt es da nochmal vor euch, Gottes Knecht, der Heilige und Gerechte, der Fürst des Lebens, ein Prophet wie Mose, ein König wie David, der Same Abrahams, das umfasst diesen Namen Jesu, in dem der Bettler sein Heil gefunden hat, seine Heilung und in dem auch heute für uns das Heil liegt. An den Namen zu glauben, Jesus Christus als den versprochenen Retter zu sehen, der Gottesknecht ist, das ist der Name Jesu. Er ist der Heilige und der Gerechte. Er ist der Fürst, die Quelle und der Ursprung des Lebens. Er ist der angekündigte Prophet, der verworfen wurde und dann zum Eckstein geworden ist. Etwas aus der nächsten Predigt, Kapitel 4, die dann Petrus hält. Da erwähnt er ihn als Eckstein. Und nur in seinem Namen ist der Rettung, nur in seinem Namen ist das Heil. Das ist das, was der Gelähmte erleben hat können. Aber der Gelähmte, der hatte vermutlich, ist er immer außerhalb von diesem Tempel bei dieser Säule gelegen. Es war ihm selber unmöglich, für sich in diesen Tempel zu gehen. Er hat diese Heilung erleben müssen, diese körperliche, damit es ihm möglich geworden ist, in den Tempel zu gehen. Und ich denke, das ist ein großartiges Bild auf das, wieso wir die Heilung von Jesus brauchen. Wir schaffen es auch nicht aus eigener Kraft, Gott zu begegnen. Wir brauchen jemand, der uns begegnet, der uns zuerst heilt und in dessen Namen wir geheilt werden. Der Zustand der Gemeinde damals ist durch zwei Fakten geprägt gewesen, die vielleicht ganz offensichtlich sind, aber trotzdem interessant. Das eine ist die Anwesenheit des Heiligen Geistes und die Abwesenheit von Jesus als Person, so wie es die Jünger eigentlich früher gewohnt waren. Jesus war in dieser Form nicht mehr da, dafür haben sie den Heiligen Geist. Und in Vers 21 der Predigt lesen wir, dass Jesus in den Himmel aufgenommen werden muss, bis zur Wiederherstellung von alledem, was die Propheten angekündigt haben. Es ist also, wenn das die Propheten angekündigt haben, ist es nicht nur, dass sein Tod und seine Auferstehung Teil Gottes Plan sind, sondern auch, dass Jesus eines Tages wiederkommt. Und wir haben vorher schon gehört, dass wir wissen können, selbst wenn der Feind mit all seiner Macht, die sehr beschränkt ist in Gottes Augen, versucht, Gottes Plan umzuwerfen, er hat keine Macht im Vergleich zu Gott, der seinen Plan durchsetzen wird. Und deswegen können wir mit Sicherheit wissen, dass Jesus eines Tages wiederkommen wird. Und deswegen die Aufforderung in Vers 19, so tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden, damit Zeiten der Erquickung vom Angesicht des Herrn kommen. Dieses Bild vom Austilgen, das hat was mit der Art und Weise zu tun, wie früher geschrieben worden ist. Tinte heute, die frisst sich irgendwie ins Papier rein. Aber früher, wenn geschrieben worden ist, wenn man einen feuchten Fetzen genommen hat, hat man das Geschriebene einfach im Prinzip austilgen können. So ähnlich wie wenn man so auf einem Whiteboard schreibt und dann mit diesem Schwamm da drüber geht. Und dieses Bild des Austilgens ist das, wovon da die Rede ist. Wenn da steht, tut Buße, dass eure Sünden ausgetilgt werden. Jesus vergibt nicht nur die Sünden, er löscht sie aus. Und ich denke, das ist das, was dieser bekannte Vers in 1. Johannes 1, Vers 9, wo steht, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit, dieses Austilgen. Auf das geht auch Petrus in seiner Predigt ein. Und dieses Gereinigtsein von der ganzen Schuld, das erquickt. Das ist wie wenn ein Rucksack, der uns belastet, wenn der herkommt und uns den wegnimmt. Und das ist, glaube ich, ein Einhergehen mit Schuld vergeben und erquicken. Also ich hoffe, wir sind sehr erquickt heute alle. Auch wenn uns vielleicht Sachen drücken, aber unsere Schuld ist vergeben, preist den Herrn. Und während Petrus diese Predigt, die sehr lohnenswert ist, sich nochmal in Ruhe durchzulesen, hält, kommen die Priester und Sadduzäer zu ihm oder zu ihnen, Johannes ist ja auch noch dabei, und die sind extrem aufgebracht, als sie hören, dass die beiden Apostel das Volk lehren und vor allem, als ihnen klar wird, worüber sie lehren, und zwar über die Auferstehung. Und weil die theologische Sichtweise der Sadduzäer war, dass die Auferstehung der Toten etwas ist, was gar nicht existiert, und das messianische Reich, das hätte schon seit einiger Zeit begonnen, also einige Zeit vor Jesus. Das heißt, sie waren theologisch mit dem überhaupt nicht einverstanden, haben sie als Unruhestifter und Feinde der Wahrheit angesehen. Und die Lösung war, weil schon spät am Abend war, sie mal ins Gefängnis zu stecken und sie dann am nächsten Tag zu befragen. Und das Interessante ist, wie groß unser Herr ist. Weil während sie abgeführt werden von der Predigt, arbeitet der Heilige Geist noch nach durch das, was der Petrus gerade gesagt hat. Und es steht, dass die Anzahl der gläubig gewordenen Männer, also es waren dazu noch Frauen und Kinder höchstwahrscheinlich, dass die mittlerweile auf 5000 angestiegen ist. Das heißt, diese zweite Predigt von Petrus, die war auch wieder so, dass der Herr die Menschen erreicht hat und dass dadurch wieder das Bild, dadurch, dass der Feind versucht hat einzugreifen, er Gottes Wirken nicht hat hindern können. Die zwei Apostel sitzen zwar über Nacht im Gefängnis, aber der Heilige Geist arbeitet in der Zeit an den Herzen der Menschen. Und am nächsten Morgen nützt Petrus die Möglichkeit, Jesus diesmal vor dem Rat zu verherrlichen. Und wie es auch über die letzten Predigten mittlerweile üblich geworden ist, er hat ihnen immer wieder gesagt und jetzt auch denen vom Hohen Rat, dass sie Jesus ans Kreuz genagelt haben. Und ich kann mir vorstellen, dass Petrus, als er da mit Johannes vor dem Hohen Rat steht, irgendwie vielleicht sich an die Szene erinnern hat können, wie Jesus selber vor dem Hohen Rat gestanden ist. Und er hatte gewusst, wie es mit Jesus ausgegangen ist. Denkt nicht, dass Petrus diese Gewissheit gehabt hat, wie sein vor dem Hohen Rat stehen ausgehen wird. Und trotzdem hat er in dieser Freimütigkeit und in dieser Klarheit Jesus bezeugen können. Und das ist das Wirken des Heiligen Geistes. Und dadurch hat er den Namen Jesus vor sozusagen der jüdischen theologischen Elite hochheben können. Der gelähmte Mann hat an den Namen Jesu geglaubt und ist dadurch geheilt worden. Das viel größere Problem ist nicht die körperliche Krankheit, sondern das ist die Krankheit der Sünde, die uns von der Heiligkeit von Gott trennt. Und wie in der Predigt schon erwähnt, ist die Auswirkung der Sünde, die uns trennt, der ewige Tod, den Jesus durch seinen Tod am Kreuz auf sich genommen hat, um uns vor diesem Tod zu retten. Durch ihn sind wir geheilt worden und durch ihn müssen wir nicht draußen vor dem Tempel bleiben, sondern durch ihn können wir geheilt im Tempel Gott begegnen. Er, der selber als Eckstein verstoßen wurde, er bietet uns Vergebung der Sünde an, damit wir nicht verstoßen werden. Ganz am Anfang habe ich gesagt, ein scheinbarer Sieg des Feindes kann Gottes Plan nicht durchkreuzen, nicht einmal ansatzweise ins Wanken bringen. Gott ist und bleibt der Sieger und er führt seinen Plan zum Ziel. Gott sei Dank. Ich werde jetzt noch beten und werde euch dann eine Minute Zeit geben und dann werde ich noch ein paar Gedanken zum Abendmahl sagen. Und während wir das Abendmahl austeilen, könnt ihr gern laut, leise miteinander oder voreinander beten, könnt den Herrn preisen für das, was er getan hat, könnt über seinen Namen staunen, könnt über seine Liebe, sein Erbarmen staunen, könnt ihm eure Dankbarkeit zum Ausdruck bringen und ihn verherrlichen. Herr Jesus, deine Weisheit und dein Plan, der Plan des Vaters ist, der hat die Erlösung der Menschen zum Ziel und deine Verherrlichung. Und durch das, was wie die dunkelste Stunde der Menschheit sich anfühlt, ist in Wirklichkeit das, wo du den Sieg errungen hast. Den Sieg gegen den Feind, gegen die Sünde, gegen den Teufel. Und dass dich der Vater nach 3 Tagen auferweckt hat, damit hat er dich verherrlicht. Jetzt sitzt du zu Rechten des Vaters. Und jetzt bist du, der du selber Mensch warst, in der Position, dass du für uns vor dem Vater eintrittst. Und dafür möchte ich dich preisen und ich möchte dir dafür danken, dass dein Tod, dass der uns die Freiheit gebracht hat, uns das Leben gebracht hat, dass du, der Fürst des Lebens, dein Leben aufgeben hast, damit wir Leben haben dürfen.